Happy Shooting, Folge 491, Onkel Ingo Laden.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyercamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Guten Tag.
Was?
Ja, schönen guten Abend. Nein, alles gut.
Du bist abwesend.
Ich bin verwirrt. Ich wese leicht ab.
Ich hab lieber abwesend als
ja, Rechnungen. Ich habe eine Rechnung, von der ich sicher war, ich hätte sie bezahlt, aber ich habe sie nicht bezahlt.
Kann ja mal passieren.
Ja. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ich bezahle ja gerne Rechnungen, ne?
Ich nicht.
Nicht?
Nö, wieso? Hm.
Ja, das machen doch die, kennst nicht so Motivationstrainer und sowas, positive Einstellung zum Leben und Rechnung auch mit freudigen Herzen bezahlen, die Geldscheine hergeben, immer grüßen auf dem Weg, macht's gut und bring deine Freunde mit, wenn du wiederkommst. So, weißt du? Also Geld muss auch zirkulieren.
Ich lasse gerne mehr Rechnungen bezahlen. Das macht Spaß.
Ja, so ist das.
Jetzt muss ich hier demnächst
gerade wieder... Weißt du, was noch mehr Spaß macht, als bezahlt zu werden?
Was?
Diese Sendung hier aufzunehmen.
Oh, was für eine Überleitung.
So.
Stimmung im Arsch, gleich von vornherein. Hast du toll gemacht. Das klang gerade wie so auf einem ganz traurigen Kindergeburtstag,
nein,
wo so ein einziges Kind da sitzt und die Freunde nicht gekommen sind. Und dann so,
Tröte. Ich habe nur eine Tröte. Ja. Oh, jetzt ist es aus dem Mund geflutscht. Warte.
Du, kann man bitte jemand eine Fotomontage machen von so einem Alleinunterhalter, der so eine One-Man-Band, der so hinten auf dem Rücken eine Trommel hat und so eine Schnur, die zum Fuß geht und so rasseln am Ellenbogen und vom Mund noch eine Mundharmonika.
Genau. Ich hatte das gerade im Mund und hab gepustet, aber hab nicht so richtig festgehalten mit den Lippen. Gegen den Monitor geknallt und dann
zurück. Glaubst du, die neuen Hörer sind jetzt weg? Dann können wir nämlich
mit
anfangen.
Sicherheit. Dann können wir jetzt anfangen.
Gut. Die straffere Show. Wir haben es euch versprochen. Wir straffen. Wir wollen heute gar nicht groß Liste vorlesen und Zeug, sondern gleich einsteigen und das tun wir, wie sich's gehört, mit einem Geräuschrätsel. Du hast nämlich was geschickt bekommen.
Von, ja, habe ich.
Von Kai.
Vom Kai. Und das klingt so.
Das ist ein Tischstaubsauger. Oder?
Es könnte auch sein, dass da jemand ruft.
Also, wir werden es am Ende der Sendung wie immer auflösen. Solltet ihr auch ein schönes Geräuschrätsel haben, schickt es uns doch einfach an info@happyshooting.de. Das könnt ihr einfach mit eurem Voice Recorder eurer Wahl aufnehmen. Vielleicht eine ungewöhnliche Kamera oder was anderes Fotografisches. Wir freuen uns da immer drüber. Und ja, tut das einfach. Außerdem dürft ihr natürlich auch Audiokommentare aufnehmen. Also Fragen, die muss man ja nicht immer per E-Mail schicken. Die kann man ja auch einfach mal per Audio und E-Mail schicken. Auch an info@happyshooting.de.
Was auch ganz gut funktioniert, wenn man gerade unterwegs ist. Also wenn man gerade...
Trotzdem Hände am Lenkrad, Augen auf die Straße. Wir haben noch keine selbstfahrenden Autos.
Unterwegs ist man ja nicht nur in Autos. Also erstens ist man im Auto auch manchmal Beifahrer. Aber so, ich meine auch in einem Zug. Das ist ja auch ganz lustig, wenn man da einfach mal ins Handy quatscht. Oder wenn man gerade spazieren ist mit dem Hund und hört den Podcast und sagt, da habe ich jetzt aber noch mal einen Kommentar dazu. Zack, auf Rekord drücken, aufnehmen.
Zack, fertig.
Gleich per E-Mail raus. Ne?
Ich hab gerade auf Tipps from the Top Floor einen Kommentar bekommen, den hat irgendjemand, ich glaube, direkt neben einem laufenden Wäschetrockner aufgenommen oder so. Ich hatte höchste Not, den irgendwie einigermaßen ruhig zu stellen, also zu bearbeiten, dass man das noch verstehen konnte.
Okay, man sollte in einer einigermaßen okayen Umgebung sein.
Wir nehmen heute am 10. Januar diese Sendung auf. Wenn ihr jetzt gerade live zuhört, dann schreibt uns live auch eure Fragen auf dem Slack, in dem Kanal HS Fragen, auf Twitter, auf Google+, Facebook, überall, wo ihr so wollt. Ihr kennt die Locations. Und das war's für die Intro.
Sehr schön. Du warst fleißig?
Ich war fleißig. Oh, ich habe die letzten Tage hier und die letzte Woche habe ich hier gerödelt wie ein Ochse. Ich habe Workshops online gestellt.
Das finde ich.
Für 2018.
Das finde ich super. Für 2018.
Warum nicht? Kann man ja und, mal machen. Und für 2017.
Ja, das finde ich schon wieder besser. Ja.
Also ganz kurz ein Update. Der Mensch-Workshop hier in der Viewfinder-Villa, ein Villa-Workshop Mensch im April, hat noch 2 Plätze frei. Also der ist fast voll. Der Gestaltungsworkshop im August ist schon halb voll. Licht und Studio im Juni und im August sind beide noch, kann man beide noch fleißig buchen, aber Mensch ist fast voll. Also wer da noch mitmachen möchte, sollte sich beeilen. Dann habe ich endlich die Analog-Workshops für dieses Jahr online gestellt.
Das finde ich geil, ja. Vielleicht habe ich ja dieses Jahr eine Chance, zum Großformat zu kommen.
Mach doch mal. Ich habe extra 2 Termine gemacht, weil ich dachte, der Boris.
Damit ich 2 Chancen habe.
Genau, wenn du 2 Chancen hast. Im Juni gibt es einen. Einstieg ins Großformat. Und im Oktober nochmal. Weil da einfach viel Interesse war und mal schauen, vielleicht wird es auch nur einer, wir werden sehen. Auf jeden Fall meldet euch mal fleißig an. Ich gehe davon aus, dass beide stattfinden. Und dann haben wir im August noch einen Anfänger-Workshop oder so einen Einsteiger-Reinschnupper-Workshop für die, die das mal testen wollen mit dem Film, eher im Kleinbild- und Mittelformat. Und auch für die, die, sagen wir mal, das wieder auffrischen wollen, weil sie es lange nicht gemacht haben. Und dann im August nochmal, den nenne ich Film Extrem. Da geht's um, ja, extremes Licht mit Filmen, also ganz viel Pushen, Pullen und was man so aus dem Film alles rauskitzeln kann.
Also einfach mal jenseits des Standards.
Genau, früher hieß der mal der Workshop am Ende des Lichts.
Auch schön. Ja.
Also wer das wissen will, alles auf happyshooting.de/workshop, mal nachgucken. Ja, und dann habe ich jetzt 4 Touren festgezurrt für 2018. Das ist immer der Hammer, aber das muss man so früh machen. Und zwar geht's im Januar nach Ladakh in Indien. Da geht's auf einen ich glaube, 10-12-tägigen Trek über einen gefrorenen Fluss auf 3.500 Meter Höhe. Also das ist richtig, richtig schöne Wandertour. Im August Irland, das habe ich schon erzählt, im irischen Nordwesten. Dann im September geht's zu den Lofoten wieder, wieder 2018. Und im Oktober nach Marokko.
Ui. Ja. Das hat's ja schon mal angeteasert und das
ist jetzt was, ja? Ist jetzt das schon in trockenen Tüchern.
Ja, okay.
Also bis auf Irland kann man, bis auf Lofoten kann man alle schon buchen.
Ja, cool.
Irland auch schon. Lofoten kommt dann irgendwann demnächst. Ich war fleißig. Also wer sich das angucken möchte, happyshooting.de/workshop hat alle Termine.
Finde ich gut.
Ja.
Sehr schön.
Und jetzt bin ich erstmal wieder kaputt.
Reicht dann auch, hinlegen.
Ablegen, fertig.
Genau. Ja, schön. Ja, weißt du, wir haben ja allerhand E-Mails und Textnachrichten und sowas bekommen zu verschiedenen Themen, die wir hier heute in der Sendung.
Und zu manchen mehr und zu manchen weniger. Zu diesem mehr.
Und zu diesem hier zum Beispiel mehr. Es geht um Hasselblad und DJI. Hasselblad ist dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Also ich habe das zumindest seit jeher assoziiert mit hochpreisigen, aber auch hochwertigen Mittelformatkameras.
Naja, die Hasselblads waren die ersten Kameras auf dem Mond zum Beispiel.
Zum Beispiel, ne?
Also das ist immer noch so der große Claim to Fame,
ja,
dass die Astronauten der Apollo-Mission natürlich mit Hasselblad fotografiert haben.
Und bei mir war das eigentlich auch früher schon immer so, wenn mir jemand so eine große Kamera, also groß, ne, diese dicken Mittelformat-Kameras gezeigt hat, wo halt das Rückteil abgenommen werden kann und das Objektiv abgenommen werden kann, wo du so einen Dreiteiler hattest mit Kurbel dran und pipapo, dann habe ich das eigentlich immer mit Hasselblad assoziiert und das war so uiuiui, so der heilige Gral der Kamera. Dass das schon seit einer ganzen Weile nicht mehr unbedingt so ist, das haben wir ja hier in den Sendungen auch schon mal thematisiert, wenn dann irgendwelche gepimpten Sony-Kameras mit Holzgriff verkauft wurden unter der Marke Hasselblad, wo wir uns, glaube ich, auch zu Recht ein bisschen drüber lustig machen durften, auch wenn es den einen oder anderen Interessenten dazu sicherlich gab an dieser Stelle. Also Entschuldigung, ich mache mich da trotzdem weiterhin ein bisschen drüber lustig. Wie sich jetzt rausgestellt hat, sind das Entscheidungen gewesen von einem bestimmten Geschäftsführer, der dann mal eingesetzt wurde, der schon Ersatz war für den Vorgänger und für den Vorgänger.
Man muss sagen, Hasselblad hat doch in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren eine sehr bewegte Geschichte hinter sich, was viele Veränderungen und Besitzerwechsel und so weiter anging.
Was mir im Detail übrigens nicht so bewusst war, da hatte ich mich jetzt so intensiv nie mit
beschäftigt. Das ist schön in diesem Artikel, den wir verlinken, von Luminous Landscapes, landscape.com, der ist sehr gut, der rollt das mal ganz gut auf, was dann dann
was da doch nämlich was da nämlich interessant ist, ist, dass der aktuelle Geschäftsführer, der jetzt also zum Schluss kam, wohl eigentlich wieder einer ist, der den Laden wirklich wieder umgekrempelt hat, / hätte. Da hatten wir ja auch mal vorgestellt, die spiegellose Mittelformatkamera.
Also die X1D ist natürlich das
als ganzes große System, Ding. Ne, mit neuen Objektiven und wirklich mal vorwärts gehen mit aktueller Technologie und so. Sehr, sehr spannendes Projekt eigentlich. Es gab wohl auch sehr, sehr viele Vorbestellungen. Aber Hasselblad hat ein Problem. Vorbestellungen alleine bezahlen die Produktion nicht. Und Geld für die Produktion, gerade auch für große Bestellungen, hat Hasselblad nicht mehr. Das heißt, sie haben nun Geldgeber gesucht, um überhaupt die Produktion laufen lassen zu können, um diese Menge an Bestellungen befriedigen zu können. Und da haben die vorhandenen Geldgeber alle gesagt, nee, also noch mehr buttern wir hier nicht rein, über Jahre hier schon Millionen miese. Ja, und DJI ist schon länger bei Hasselblad mit drin gewesen, als kleiner Anteileigner. Und nun hat DJI in die Vollen gegriffen und ist jetzt der Hauptanteileigner. Das heißt, Hasselblad gehört jetzt im Grunde DJI.
Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das große renommierte schwedische Kameraunternehmen Hasselblad gehört jetzt einem chinesischen Drohnenhersteller. Das muss man, also das ist schon...
Das muss man erstmal sacken lassen.
Tja, was heißt das?
Ja, was heißt das? Also
was bedeutet das?
Das Erste, was natürlich gleich gemunkelt wurde, sehen wir jetzt DJI Phantom mit Mittelformat unten drunter?
Ach, das könnte kommen. Aber das haben wir ja damals schon gemunkelt, als DJI eingestiegen ist.
Richtig. Ja, vor allen Dingen, als dann diese 1D da vorgestellt wurde, X1D, weil sie halt sehr, sehr leicht ist und natürlich auch drunter gehängt werden könnte, so rein vom Gewicht her. Aber ich glaube nicht, dass das die alleinige Intention bei der Sache ist, sondern dass vielleicht auch DJI einfach mal sagt, also Drohne ist ja nicht alles. Das kann ja mal ganz schnell gehen, dass einem wer anders das Geschäft an der Stelle abgräbt. Vielleicht wollen sie einfach ihre Fühler ausstrecken und eben auch andere Bereiche beackern. Weil warum nicht? Hasselblad hat einen guten Namen, hat immer noch einen guten Ruf. Also viele kaufen eben ein Hasselblad, weil es ist ein Hasselblad. Das ist so ein bisschen wie Leica. Mhm. Und vielleicht sagen sie sich einfach, naja komm, also ein bisschen breiter aufstellen an so einem bewegten Markt wie digitale Fototechnik. Das kann vielleicht nicht schaden, ne? Warum sollte man sich da nicht einkaufen? Es gibt viele Bestellungen.
Ich hoffe nur, dass jetzt Hasselblad nicht irgendwie, dass jetzt irgendwie die Marke komplett zerdeppert wird. So im Stile von Polaroid, wo ja jetzt auch irgendwie die Marke so auf allem möglichen Zeug drauf peppt, wo es eigentlich nicht hingehört. Mhm.
Da müssen sie aufpassen. Ich bin da ja erstmal ganz guter Dinge, weil der Geschäftsführer, der die Kiste gemacht hat mit den Holzgriffen an den Sonys, der ist ja wohl raus.
Und ja, Gott sei Dank.
Und die neuen Ideen, die sie hier eben haben, das finde ich, hatte schon Hand und Fuß, was sie da vorgestellt haben. Das hat mir gut gefallen. Über die Preise kann man sicherlich diskutieren. Aber ich glaube schon, dass sie da im Wettbewerb bestehen können. Und ich bin da wirklich interessiert, wie DJI das weitermacht. Ich meine, das ist jetzt erstmal in aller Munde natürlich, dass das gekauft ist. Aber wenn sie die Marke so weiterführen und auch die Idee von Hasselblad da vielleicht weiterführen, ohne sich da, ich sag, Luftkomma, sich einzumischen. Tja, vielleicht wird das was. Vielleicht kriegen sie tatsächlich die Kurve und wir sehen da wirklich einen guten Mitbewerb am Markt. Das kann ja nicht schaden. Wir haben ja ein paar, Fuji ist jetzt gekommen mit der spiegellosen Mittelformat.
Ja.
Und das ist alles ja so ein Preisrange, wo man sagt, das wird langsam interessant. Pentax haben wir in dem Bereich. Also das kleinere digitale Mittelformat. Und ich glaube, die einzigen im Augenblick, die wirklich einen verhältnismäßig großen Mittelformatsensor digital haben, ist ja nach wie vor Phase One. Also damit konkurrieren sie alle nicht, noch nicht. Aber vielleicht kommt jetzt natürlich durch DJI auch noch Kapital da rein, dass dann Hasselblad sagt, okay, dann gehen wir den Sprung auch noch hoch und machen einen größeren Sensor. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ich bin sehr gespannt.
Das Geld scheint ja da zu sein.
Also DJI dürfte es jetzt gerade nicht schlecht gehen, das ist schon richtig. Aber naja, schauen wir mal. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten.
Ja, fand ich jedenfalls eines der interessanteren Dinge, die so passiert sind.
Oh, kleinen Shoutout übrigens in den Slack an den Mirko. Der schreibt gerade, er ist heute das erste Mal live dabei.
Hallo.
Ich glaube, der neue Termin wirkt sich langsam aus, ne? Die neue Uhrzeit.
Ja, ich hoffe.
Ja, das ist cool. Und dann auch gleich noch in Slack, das finde ich gut.
Sehr schön.
Willkommen. Wer in Slack möchte, tfttf.com/warum Slack.
tfttf.com
Ich verschlinke das nochmal. So.
So. Ein anderes interessantes Thema hast du gefunden?
Ja, da bin ich drüber gestolpert, weil ich weiß, es ist nicht jeder, der hier zuhört, ist irgendwie Profi, aber vielleicht haben ja die einen oder anderen so ein bisschen Ambitionen, mal irgendwann vielleicht auch mal ein Bild zu verkaufen. Oder sie kommen in die zufällig glückliche Lage, dass sie irgendwo ein Bild hinposten und dann wird es entdeckt von einer Firma und die sagt, oh, wir wollen das verwenden für eine Kampagne. Ist mir schon mal so passiert mit Mercedes zum Beispiel. Mit dem auf Flickr haben die so ein paar von meinen, damals habe ich mal so ein Projekt gemacht, wo ich ein Mercedes Designmodell fotografiert habe, als ob es ein großes Auto wäre. Und die haben mich dann angefragt, ob sie das für einen, für so ein Coffee Table Book für ihre, ich weiß nicht, SLK-Kunden oder so verwenden können. Und ich war so, ja, okay. Und hab dann auch wie ich dann damals dachte und auch, glaube ich, heute noch denke, einen ganz ordentlichen Preis rausgehandelt. Eher so ein bisschen gepokert und dann hat es funktioniert. Das war ganz toll, so ein Taschengeld. Und natürlich haben die mir dann einen Vertrag geschickt, weil die müssen sich ja absichern, dass A, ich die Rechte habe, dass ich ihnen die Rechte einräume und ansonsten könnte ich ja später irgendwie sagen, nö, haben wir so nicht ausgemacht, stampft mal eure Auflage ein.
Also in dem Augenblick, wo der Empfänger des Produktes damit etwas machen möchte, ist ja schon sinnvoll, irgendwas Schriftliches zu fixieren.
Genau, ja. Genau. Ob das jetzt immer gleich ein großer Vertrag vom Rechtsanwalt sein muss oder ob das einfach in der E-Mail schriftlich festgehalten wird, das, denke ich, kommt auf den Einzelfall an. In diesem Fall war es tatsächlich hier was mit Tim ist übrigens auch neu dabei, sehe ich gerade. Also hallo Tim. Jedenfalls kam da so ein Schinken und den habe ich mir durchgelesen und war erstmal so, was bedeutet das ganze Scheiß hier? Weil das ist natürlich alles sehr, ja, wie sagt man im Englischen, legalese, ne? Legalesisch, also Rechtsanwaltsdeutsch ist halt irgendwie
Juristendeutsch,
ja. Sehr, sehr, sehr schwer zu lesen, wenn man das nicht gewöhnt
lange
ist.
Lange Schachtelsätze.
Genau. Und das, was ich da jetzt gelesen habe, gesehen habe, den Beitrag, der ist jetzt nicht wirklich für deutsche Verträge, aber für englischsprachige, wobei so in den Grundzügen passt das schon. Da geht es zwar nicht um die exakt gleiche Sprache, weil es halt in einer anderen Sprache ist, aber das ist ein Beitrag, der so ein bisschen drüber redet, wie sich ja so ein Vertrag typischerweise aufbaut, was da typischerweise drin ist, was in den einzelnen Bereichen üblicherweise abgeklärt wird, also welche Rechte die einzelnen Parteien haben, worum es überhaupt geht, wie lange die Laufzeit ist, was für Geld den Besitzer wechselt, ob es ein exklusiver oder nicht exklusiver Vertrag ist, ob man überhaupt drüber reden darf, die Bedingungen für die Auflösung des Vertrages, ist auch ganz wichtig, und so weiter. Und das ist jetzt zwar auf Englisch, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, weil es, ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das hier auch nicht viel anders. Und zumindest die einzelnen Bestandteile der Verträge, also wie gesagt, ne, wir sind keine Rechtsanwälte und das ist auch keine Rechtsberatung hier, aber ich denke, so die einzelnen Bestandteile von so Verträgen sind zumindest ähnlich über die Sprachen weg. Und deshalb, wer sich das jetzt traut, da mal in so ein englisches Ding reinzugucken, es wird sehr gut erklärt, was da rein gehört und was nicht. Und der Link ist in den Shownotes.
Finde ich gut.
Du übrigens?
Ich persönlich mache das ja immer ziemlich einfach.
Handschlag fertig. Das, nee, weißt du, das Ding ist, also das steht in diesem Bericht ganz gut drin, in diesem Post. So ein Vertrag ist eigentlich nicht dafür gemacht, wenn es gut geht, sondern so ein Vertrag ist eigentlich immer ein Scheidungsvertrag. Also für den Fall, dass was schief geht.
Genau, wenn Stress da ist.
Dann muss man den angucken. Ansonsten guckt man den nie wieder an.
Nicht. Genau. Nee, ich meine, viele Fotografen haben ja so das Geschäftsmodell, wenn sie jetzt beauftragt werden, also ne, oder du ein Bild irgendwie zur Verfügung stellst, dass es dann heißt, ja, Nutzung für die Auflage in dem Kontext für ein Jahr oder maximal 50 Mal verwenden oder, also es gibt da so verschiedene Regeln und wenn du dann eben das nächste Jahr das nochmal verwenden willst, musst du nochmal neu bezahlen und so.
Oh, Bernhard hat übrigens eine gute Anmerkung im Slack. Das ist nicht nur wichtig, wie viel Geld fließt und auch wann das Geld fließt.
Ja, ja.
Ansonsten logisch. Sitzt du nämlich ein halbes Jahr später da und wartest immer noch auf die Kohle.
Ja, selbstverständlich.
Kann durchaus passieren.
Ja, und wenn ich jetzt gebucht werde und für irgendjemanden fotografiere, also auch jetzt, ich mache ja durchaus auch mal für eine Firma Fotos für Mitarbeiter oder ähnliches oder von den Mitarbeitern für die Firma. Und dann fragen ja in der Regel dann auch, wie ist denn das? Und dann sage ich ja, ich mache die Fotos. Wir können jetzt nicht vorher festlegen, dass es genau 40 Fotos werden. Das können 40 werden, das können auch 400 werden. Das hängt so ein bisschen vom Durchsatz ab und wie schnell die sich bearbeiten lassen. Aber es gibt halt eine, was weiß ich, jeder Mitarbeiter ist zu sehen. Und dann sage ich, okay, du kriegst die Fotos von mir in digitaler Form, in voller Auflösung für eine Nutzung nach Gutdünken, solange du willst, außer weiterverkaufen. Also er darf sie nicht weiter verkaufen, um dann wieder mit den Fotos Geld zu verdienen und die irgendwo in irgendwelche Stocks oder sowas zu stellen, das nicht. Aber für eigene Verwendung, weil ich habe gar keine Möglichkeit, rein von den Ressourcen her und auch gar keine Lust, dann nachzugucken, ob dann nach einem Jahr diese Bilder noch für neue Produkte verwendet werden, um dann da anzuschreiben und zu sagen, ja, hier geht aber nicht und so. Da habe ich gar keine Lust dazu. Also ich mache das da relativ simpel.
Ja, das ist, wie gesagt, im Einzelfall. Ja. Ist das wahrscheinlich dann eh nochmal anders, aber ist eine gute Übersicht.
Ja, finde ich gut.
Aber du, Boris,
ja.
Weißt du, warum man unter Drohnen Mittelformatkameras mit dicken Sensoren braucht?
Nein.
Damit man die jetzt dann bald kommenden 8K-Monitore befeuern kann.
Das ja. CES ist oder war gerade, ne? In
diese große Consumer Electronics Show in Las Vegas.
In Las Vegas, ja, ja. Und what happens in Vegas, stays in Vegas.
Von wegen. So.
Das von wird für wegen. Einige Produkte wird das auch so sein. Also von einer Bluetooth-Haarbürste hat man ja auch schon gelesen. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Aber man muss ja nicht überall Internet einbauen. Es gibt ja vielleicht auch ein paar interessante Produkte. Und Dell hat einen 8K-Monitor vorgestellt. Mhm. Chris, du kennst es. Ich habe ihn hier auch stehen, 5K-Monitor. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich möchte es eigentlich auch nicht mehr missen. Das ist wirklich gut. Und 8K ist einfach mehr.
Ist noch besser.
Es ist einfach mal mehr. Es ist ein 16:9 Monitor mit 32 Zoll. Das Ding ist also auch verdammt groß.
Also ich finde ja die 27 schon deutlich groß.
27 ist schon groß. Man kann sich aber auch dran gewöhnen. Also warum nicht auch 32? Arbeitskollege von mir hatte, glaube ich, ein 32 oder 34. So, kennst du diese Extrembreiten? So 21:9 oder irgendwie sowas? Sind so Ultra-Breitformat-Monitore gibt es so, aber die haben keine sehr hohe Auflösung. Die sind eher normal aufgelöst, so für Windows-PCs ist das mit diesem Hochaufgelösten sowieso mal ein bisschen schwierig. Dieser hier von Dell, ne, der hat horizontal 7680 Pixel, also sind nicht ganz 8K, und in der Höhe 4320 Pixel. Das ist abartig, das ist wirklich geil. Sie unterstützen einen Blickwinkel. Ich glaube, den brauchen heutzutage nicht mehr angeben, weil den haben sie irgendwie alle 178 Grad. Also im Prinzip kannst du von der Seite gucken, siehst halt nichts. Ne? Also Kontrast wäre da, wenn man denn noch irgendwas erkennen könnte von der Breite her. Und sie unterstützen richtig viel Farbe. Sie sagen nämlich 100% Adobe RGB. Farbraum ist unterstützt. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und befeuert wird das Ganze über zweimal DisplayPort, weil sonst kriegst du diese Menge an Pixeln nicht rein. Also das ist schon ein bisschen eingeschränkt, mit welchen Rechnern das funktioniert, nehme ich an. Aber warum nicht? Kleiner Haken könnte der Anschaffungswiderstand von knapp $5,000 sein.
Ach du.
Aber ich denke mal, das ist der Anfang. Also wenn die jetzt da mit $5,000 kommen, wart mal ab, wo die im halben oder in dem Jahr sind. Ich finde das nicht unspannend. Ich glaube nur, dass du halt für einen Mac das ganz gut gebrauchen kannst, weil du da mit diesen Retina-Auflösungen arbeitest, wo eben das Betriebssystem alles schön skaliert. Unter Windows habe ich halt nach wie vor immer wieder Probleme mit diesen hochauflösenden Displays gesehen, weil eben nicht alle Software das wirklich unterstützt und das System das auch für den Programmierer nicht so ganz einfach macht, das zu unterstützen und. Das ist da ein bisschen schwierig.
Aber die 5K, also die Retina-Auflösung, die finde ich jetzt schon deutlich gut. Also muss doch nicht noch höher aufgelöst sein.
Warum denn nicht?
Weil da, ich sehe keine Pixel.
Nee, aber du hast ja dann mehr Pixel, also du hast ja mehr Fläche. Verstehst du?
Ach so, weil
es wird ja nicht
diagonale
auf kleinem,
größer ist.
Genau, ja. Es wird ja nicht auf kleinem Raum einfach enger, sondern du hast ja mehr Platz für deine Fenster. Warum nicht? Ne? Kann man schon machen. Also ich finde sowas schon ziemlich interessant. Ich habe jetzt den nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der vom Design ist, wie das funktioniert.
Oh, diese armen Grafikkarten, was die an Pixel durchschieben müssen, ist unglaublich.
Das sind über 30 Megapixel, oder? Kann man das mal ausrechnen?
Das ist der Hammer. Und das dann hier 60 mal pro Sekunde oder so.
7680 mal 4320 sind 33 Megapixel.
Kein Wunder, brauchst du da einen fetten
Anschluss oder zwei. 33 fucking Megapixel. Ja. Ist das geil.
Das ist mehr als meine Spiegelreflex hat. Das heißt, ich kann, wenn ich in Vollauflösung arbeite mit Lightroom, kann ich nicht mehr in die Bilder reinzoomen, weil die sind schon reingezoomt.
Ja, das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Da musst du den Zoom dann irgendwie auf 400% stellen oder so. Also ich finde die technische Entwicklung wirklich den Wahnsinn. Das geht da richtig ab. Ich hatte halt erst gedacht, dass das ein Fernseher ist, den sie da vorgestellt haben, weil da sind sie ja auch schon dabei, dass sie sagen, naja, 4K-Fernsehen, komm, wir machen mal 8K-Fernsehen. Wo sie es noch nicht mal schaffen, wirklich ein 1080p hier sauber auszustrahlen über Satellit.
Oh, das wird auch terrestrisch nicht mehr gehen, du. Das,
nein.
Wie willst du das in diese, also dann kannst du in Zukunft nur noch irgendwie die Hälfte aller Kanäle schicken, weil du brauchst ja immer zwei Kanäle für die Bandbreite.
Ja, ja. Ja, und dann kommen die ja schon an mit irgendwie 8K-Fernsehern und so. Das halte ich für Quatsch. Aber für als Monitor? Ja klar, warum denn nicht? Gib mir Platz, Baby.
Und gib mir Geld, Baby, dann ist das okay.
Ja, billig werden die von alleine. Billig werden die von alleine.
Alles gut. Braucht alles noch. Braucht alles noch.
Was vielleicht etwas spannender ist, ist Panasonic.
Ja, du gehst jetzt voll ab auf die neue. Ich verstehe es ja nicht ganz, warum, aber das kannst du mir jetzt erklären. Das kann ich
dir bestimmt erklären. Ja, also Panasonic, es geht um die Lumix GH5. Aktuell war natürlich die GH4, wer hätte sich das denn so gedacht? Und Panasonic und Olympus, das sind so die beiden Vertreter im Micro Four Thirds Bereich, die mir so bekannt und geläufig sind. Und da galt eigentlich von jeher, Panasonic macht eher so die spiegellosen Micro Four Thirds Kameras, die für Video optimiert sind. Und Olympus eher für Fotografie, für Stills. Und Olympus kann eben auch Video, aber hat da nur so eingeschränkte Funktionen. Das scheint nicht so deren Kernkompetenz zu sein. Und Panasonic geht voll ab auf Video. Da haben die schon immer richtig geile Funktionen gehabt. Verschiedene Bildwiederholfrequenzen, die du einstellen konntest. Und Farbkompression und HDMI-Output und Pipapo und toten Teufel. Aber so bei den Stills hat es so ein bisschen, naja, das war nicht so deren Kernkompetenz, sag ich mal. Überschärfte JPEGs und nicht so richtig flotter Autofokus und naja. Außerdem hatte Olympus relativ früh schon den Bildstabilisator drin. Erst 3 Achsen, dann 5 Achsen. Panasonic aber nicht. Und das hat sich jetzt geändert. Das heißt, die GH5 hat, wie die Olympus auch, einen neuen Micro Four Thirds Sensor drin mit 20 Megapixeln und ohne Anti-Aliasing-Filter, also kein Low-Pass-Filter mehr davor, verspricht also scharfe Pixel. Und hat jetzt tatsächlich erstmals auch einen 5-Achsen-Stabilisator drin. Das heißt, der Sensor stabilisiert das Bild wie bei der Olympus auch. Ob das auf demselben Niveau funktioniert, das hängt natürlich auch noch dahinter, wie die Gyroskope angesteuert werden und wie die Software dafür ist, das weiß ich nicht. Ich habe noch keine in der Hand halten können. Aber das verspricht schon mal einiges. Und wie bei der Olympus auch, möchte Panasonic das auch mit den Objektivstabilisatoren kombinieren können. Also sieht mir nach einer sehr ähnlichen Technik auch aus, so rum. Der Sucher, der drin ist, das sind ja elektronische Sucher, den haben sie jetzt extrem hoch aufgelöst. Ich habe mir die Pixel hier nicht gemerkt, aber es waren viele Pixel. Und ich habe auch gelesen, ich glaube, es war sogar bei DP Review, dass jeder bei DP Review, der da reingeguckt hat, erstmal so ein Double Take gemacht hat, also reingeguckt hat, weggeguckt, nochmal reingeguckt hat, weil er es nicht glauben konnte, was er gesehen hat. Und ich finde ja schon die neuen Sucher von der Olympus wirklich sehr, sehr gut. Und wenn Panasonic das nochmal übertrumpft, holla die Waldfee, würde ich auch gerne mal reinschauen. Sie hat keinen eingebauten Blitz mehr. Das hatte die GH4, glaube ich, noch. Das haben sie jetzt weggelassen. Sie benutzen aber dieselbe Batterie wie die GH4. Das heißt, man kann leicht upgraden. Und wenn man jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, da 10 Batterien sich gekauft hat, dann kann man die eben einfach auch weiter benutzen. Fand ich auch einen sehr feinen Zug so zum Upgrade. Ja, und was haben Sie sonst so verbessert oder was wollen Sie verbessert haben? Der Autofokus soll verbessert sein, hat jetzt wesentlich mehr Punkte, die berücksichtigt werden können, soll schneller sein, besseres Tracking haben und wie bei der Olympus auch, kann man Situationen einstellen. Also ist das eine kontrollierte Bewegung oder ist es eine eher zufällige Bewegung? Was will ich eigentlich fotografieren, damit eben das Tracking von dem Autofokus sich weniger von störenden Einflüssen da ablenken lässt? Muss man alles mal ausprobieren. Neuer Bildprozessor, es soll weniger rauschen, die Entrauschung soll bereichsabhängig sein. Ich weiß aber nicht, ob das auch fürs RAW oder nur fürs JPEG oder fürs Video gilt. Interessant, sie haben wie die Olympus zwei SD-Slots drin, aber soweit ich weiß, hat die neue EM1 Mark II von Olympus nur einen in vollem UHS-II-Speed. Der zweite ist, glaube ich, langsamer. Und Panasonic hat beide mit voller UHS-II-Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst da die U3-Medien reinstecken mit 30 MB die Sekunde und V60 mit 60 MB die Sekunde wird auch unterstützt. Was auch sinnvoll ist, denn das Ding nimmt nämlich auch richtig hochauflösendes Video auf. Kommen wir gleich dazu. Sie haben den Rekord-Button von hinten nach oben gesetzt. Da streiten sich die Gelehrten noch, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dafür haben sie aber auf der Rückseite jetzt Platz für einen Joystick. Und das soll wohl sehr, sehr gut sein. Das heißt, du hast, wie man es vielleicht auch von der Canon kennt, hast hinten einen Joystick, zum Beispiel um den Fokuspunkt zu wählen oder durchs Menü zu navigieren. Außerdem gibt es noch ein Drehrad statt einer Steuerwippe. Also da haben sie wohl, sagen sie, viel mit den Kunden sich ausgetauscht und haben da Wünsche umgesetzt und Anforderungen umgesetzt. Tja, also im Bereich Standbild soll die Kamera mal deutlich aufgeholt haben, aber im Bereich Video, da schießen sie mal wieder einen Vogel ab, zumindest in diesem Bereich. Sie haben jetzt einen richtigen HDMI-Port, also kein Mini-HDMI mehr. Ich glaube, das nennt sich HDMI Typ A, also der Standard-HDMI-Stecker. Und es gibt da auch eine Möglichkeit, den Stecker zu sichern per Schraube, also das zu verschrauben. Was natürlich, wenn du das Ding professionell für Video benutzt, sehr, sehr wichtig ist. Wenn du den HDMI-Ausgang nimmst für einen externen Rekorder, dann willst du nicht, dass während der Produktion das Kabel daraus wackelt. Sie unterstützen jetzt erstmal wohl von Haus aus 4K-Auflösung bis 60 Bilder pro Sekunde und 6K-Auflösung bis 30 Bilder die Sekunde.
Ach ja.
Kann man mal machen.
6K kann man ja mal machen, weil aber ist immer noch zu wenig für diese 8K-Fernseher.
Ja, aber wenn du 6K aufnimmst, kannst du ja auf 4K runterrechnen, hast du noch ein schärferes Bild. Und vor allen Dingen, im Gegensatz zu den Vorgängern, haben sie jetzt keinen Crop mehr. Das ist ja auch das, was
die rechnen live runter.
Bei der 5D ist das ja auch so ein Argument, so ein Thema, wo man drüber diskutiert. Sie nutzen die volle Sensorbreite für 4K und für 6K. Das heißt, du kannst voll deine Weitwinkel benutzen und machen das direkt bei der Aufzeichnung, dass das entsprechend verrechnet wird. Sie machen Farbkompression 10-Bit 422. Das habe ich mir angelesen, dass das sehr, sehr gut sein soll. Ich bin nicht der Videoprofi.
Das die 422 hat auf jeden Fall sehr viel Farbinformation.
Soll sehr, sehr gut sein. Das machen sie im Augenblick ab Werk bei 1080p, also bei HD-Auflösung. Sie schrauben aber schon an der Firmware und das ist auch neu. Das heißt, sie geben dir schon eine Roadmap mit, wann ungefähr welche Firmware-Updates mit welchen Funktionen kommen. Und dabei sind sie wohl dabei, die Geschwindigkeit dieses neuen Prozessors, der da drin ist, voll auszureizen. Das heißt, sie wollen die 422 auch für die 4K-Auflösung anbieten. Und über den HDMI-Ausgang kriegst du das dann wohl auch unkomprimiert raus und solche Späße. Also ziemlich geil. Und diese ganzen Daten, 4K, 6K, 60 Bilder die Sekunde, 30 Bilder die Sekunde, Kompression 422, alles direkt auf die internen SD-Karten. Du kannst auch sagen, wenn die erste voll ist, schreib auf der zweiten Karte weiter, das geht richtig ab. Und ohne Zeitlimit. Das heißt, du kannst das Ding einfach auf Rekord stellen und eine Stunde rekorden, wenn deine Speicherkarten das hergeben.
Dann zahlen die größere Zölle.
Wahrscheinlich.
Aber hallo,
und das ist für die Profis fand ich auch nochmal cool. Es gibt so ein Modul, das du oben aufstecken kannst auf dem Blitzschuh. Da hast du XLR-Anschlüsse für zwei Mikrofone, also Stereomikrofonie über XLR mit Phantomspeise und Stromversorgung über den Blitzschuh. Das heißt, du brauchst keine externe Stromversorgung. Also, das klingt alles extrem durchdacht. Wieder ein Schritt nach vorne für die Videoproduktion und Es ist tatsächlich mit dem 5-Achsen-Stabi auch wieder eine, wo ich sage, ja, auch für die Fotografie würde ich sie mir gerne mal angucken. Denn Micro Four Thirds heißt ja, alles ist kompatibel miteinander. Das heißt, du kannst die Objektive, die du für die Olympus hast, auch auf die Panasonic schrauben und umgekehrt. Yay. Ich finde das ganz cool und ich habe hier noch eine Visitenkarte von dem Kontakt von Panasonic und wenn der da noch arbeitet, muss ich mal fragen, was da möglich ist. Versuch mal klug, ne?
Also ich sag mal, ich kenne das ein bisschen, weil ich bin halt jetzt, Video ist für mich eher so zweitrangig, aber wenn du hauptberuflich Video machst, dann kommst du wahrscheinlich um das Ding nicht drumherum.
Denke ich mal. Ich habe jetzt den Preis nicht zur Hand, was das Ding kostet, aber ich glaube, das ist durchaus vertretbar. Wird wahrscheinlich auch so um 2000 Euro kosten, schätze ich mal. Ja, nettes Teil. Also ich fand das sehr faszinierend. Vielleicht hat es euch gelangweilt. Vielleicht fandet ihr es aber auch spannend. Wir kommen mal zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, und auch diese Sendung wird wieder unterstützt von Jimdo. Das sind die mit den Webseiten. Und wenn ihr ein Pro-Paket bestellt mit dem Code Belichtigung, dann kriegt ihr 15 Euro Rabatt. Wir stellen mal keine Website vor und wir gehen jetzt auch mal gar nicht groß auf irgendwie Features ein, sondern Jimdo hat mir was geschickt.
Ui.
Eine Kiste. Mit Sachen drin.
Ich dachte, das ist für eure Katzen eine Kiste.
Eine Katzenkiste. Nein, hier, warte mal. Das hört man jetzt eh nicht, ist egal. Ist eine Kiste mit Zeug drin, so zum Weggeben. Also hier, verlost doch mal was, verschenkt doch mal was. Also T-Shirts und andere kleine Goodies. Und das tun wir dann einfach mal.
Das finde ich gut.
Wir verlosen was.
Verlosen finde ich immer gut.
Genau, ihr dürft euch... ich pack da mal ein Päckchen. Also es wird unter den Menschen von euch, die bis zum 17. Januar, also das ist heute in einer Woche, also 17. Januar 2017, alle, die bis zu diesem Datum einen Kommentar unter diese Sendung gepostet haben.
Mhm.
Nicht mal wichtig war's, ne? Ihr müsst nicht mal schreiben, dass ihr Jimdo toll findet. Schreibt einfach einen Kommentar unter die Sendung und wir verlosen in der nächsten Sendung einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und dann kommunizieren wir noch kurz über T-Shirt-Größe und so weiter. Farbe, T-Shirt-Größe. Und sehr dann packe ich da mal was zusammen und verschicke das. Du warst ja vorhin auf der Seite und hast noch eins gesehen, was ich relativ cool finde. Ein Feature müssen wir doch kurz featuren. Und zwar haben die, was ist das, wenn man sich so eine Website anlegt, auch so eine Gratis-Seite, das fand ich ganz, ganz cool. Du kannst nämlich am Anfang gleich sagen, für was das sein soll. Also was für eine Website das werden soll.
Thematisch.
Mhm. Thematisch. Also haben sie so hier so Gesundheit, Wellness, Coaching, Beratung, Dienstleistungen, Kunstdesign, Portfolio, Fotografie, Online-Shop, Gastronomie, Tourismus, Mode, Verein und so weiter. Und dann schlagen sie dir einfach mal so ein paar Themes vor, die da passen und geben dir quasi schon mal so ein Gerüst, an dem du dich entlanghangeln kannst. Also ich glaube, schneller kommt man nicht zur Website.
Das fand ich so für den Einstieg oder zum Ausprobieren einfach mal interessant, weil das sind einfach sonst unglaublich viele Templates und dann das Richtige finden ist immer ein bisschen schwierig.
Also probiert das mal aus. Unter happyshooting.de/Jimdo gibt es Informationen und da gibt es dann auch nochmal den Gutscheincode Belichtigung. Wenn ihr den für eines der Pro-Pakete verwendet, dann kriegt ihr 15 Euro Rabatt und das lohnt sich tatsächlich. Tja, dann danke für die Unterstützung und schreibt einen Kommentar, wenn ihr was gewinnen wollt. Ich finde, so Gratis-Zeug ist immer cool.
Ja, das kann man immer gebrauchen.
Mhm.
Sehr schön.
Ja, du hast Zerstörung beobachtet.
Bin über ein Video gestolpert. Ja, genau. Ich hatte ja ein bisschen Urlaub und bin ein bisschen bei YouTube rumgesurft. Das geht auch mit meiner schwachen Leitung ein bisschen.
Aber nur im Urlaub, wenn du Zeit
hast. Es geht im Urlaub, wenn man ein bisschen Zeit hat, genau. Und da bin ich über ein Video gestolpert von einem netten Menschen, der mal zeigt, was eine Spiegelreflex, und zwar jetzt nicht nur so eine super Profikamera, sondern eine Einsteiger-Spiegelreflex, so alles aushält. Da geht es um so eine Nikon, irgendeine vierstellige, weiß nicht, 5000 irgendwas. Und die zieht er dann erstmal aus so einem Eimer mit Wasser raus und trocknet die wieder ein bisschen ab, spült die mal durch, Akku raus, Akku rein, geht wieder. Also so richtig Angst vor Regen brauchen wir auch mit einer Einsteiger-Spiegelreflex nicht haben, digital. Das geht alles. Interessant fand ich aber an dem Video nur, auch das ist vielleicht ein bisschen langatmig, aber man kann es sich ruhig mal reinziehen, dass mal so eine Spiegelreflex von innen gezeigt wird tatsächlich. Weil es gibt ja nicht nur den Hauptspiegel, wo sie ihren Namen her hat, sondern der Spiegel ist ja leicht transparent, fällt hinter dem Spiegel auf einen zweiten Spiegel, der das Licht nach unten in die Bodenplatte lenkt. Und da sitzen auch nochmal Sensoren, nämlich für Belichtung und Fokus. Und er hat mal eine Kamera auseinandergeschraubt und zeigt das eben auch mal.
Wie also denn, der nimmt da auch den aussieht. Sensor raus und macht da alles Mögliche damit.
Und was er eben auch zeigt, wo ja auch so viele Angst haben, den Sensor mal selber zu reinigen zum Beispiel. Da zeigt er, da brauchst du eigentlich nicht wirklich Angst davor haben, weil auf den Sensor kommst du ja nie. Das haben wir ja auch schon oft gesagt, sondern da ist ja noch ein ganzes Paket an Filterglas davor. Und das heißt, du zerkratzt ja wenn überhaupt nie den Sensor, sondern wenn überhaupt nur das Glas. Und das ist ganz schön robust. Und auch das zeigt er da relativ eindrucksvoll.
Na gut, ich sag mal, die Kamera wird man wahrscheinlich hinterher nicht mehr wirklich benutzen können, weil er halt da tatsächlich, obwohl, weiß ich gar nicht.
Na, er hat da eine Musterkamera halt mal auseinandergenommen, aber das ist schon, also ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja auch schon Schindluder getrieben mit den Sensoren und mein Problem war nur, dass ich keine Mittel hatte, die Fussel wieder rauszubekommen. Aber zerkratzt war da mal gleich gar nichts. Das ist schon ganz gut. Auch interessant in demselben Video ist einfach mal ein Vergleich von so einer Einsteiger-Nikon-Kamera mit einer Sony A7. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Sony A7 von der Qualität her ganz schön abgeschlagen ist.
Also, du meinst jetzt von der Bauqualität?
Die Bauqualität.
Inwiefern?
Die Nikon zum Beispiel hat ein richtig dickes Metallbajonett. Das sagt man ja auch immer, ist so ein Qualitätsmerkmal, Metallbajonett.
Ist sinnvoll, weil dann hat das Objektiv ordentlich was dran zu sitzen und wenn sie mal runterfällt, ist nicht gleich das Bajonett verbogen.
Verbiegt sich nichts, ne?
Genau.
So, und dann nimmt er die Nikon mal und schraubt das Bajonett einfach mal ab und das ist ein richtig massiver Metallring. Den versucht er auch zu verbiegen und zu knicken und es gelingt ihm nicht. Das nehme ich ihm auch ab da im Video. Er lässt das Ding mal auf den Tisch fallen, dass du den Klang mal hörst. Und er zeigt eben, wie dieses Metallbajonett dann an dem Magnesiumgehäuse, auch die Einsteigerkamera hat ein Magnesiumgehäuse, wie das da drinnen befestigt ist.
Und das macht er mit dem Sony
auch?
Und
dann macht das mit der Sony A7 auch und nimmt dieses Metallbajonett runter. Und das ist ein dünnes Ringchen, das sich relativ problemlos verbiegen und dann auch abknicken lässt. Und das Ganze ist montiert auf ein Kunststoffgehäuse, was relativ wenig Auflagefläche hat. Er hat es jetzt nicht ausprobiert, aber sagt, also wenn das mal aufs Bajonett knallt, dürfte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass da irgendwas dran verbiegt. Also guckt es euch mal an, macht euch da eure eigene Meinung. Ich war überrascht, also das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass die
Sony wird doch sicher von Nikon bezahlt, oder?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also immer wie jedes Video im Internet mit einer gehörigen Portion Skepsis und eigenem Gehirneinschalten natürlich betrachten. Ich fand es aber durchaus interessant. Er zeigte auch, wie der Verschlussvorhang funktioniert, wie diese Lamellen aufgebaut sind und so. Man kann einfach mal einen Blick in so eine Kamera werfen und bekommt die erklärt. War ganz toll gemacht eigentlich. Schickes kleines Video.
Gut. Du?
Ja.
Ich habe da so einen Beitrag gelesen.
Ja.
Im Web. In diesem Internet, Lügenpresse und so weiter. Und da hat so ein Typ hat sein Lightroom gehackt. Ich glaube, Boris hieß der.
Der hat so einen komischen Namen, ja. Ein Sonic genau. Oder so.
Genau.
Der schreibt immer so blöde Sachen.
Nee, erzähl doch mal, was du gemacht hast.
Ja, das ist ja schon eine Weile her. Da hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ich hatte einen relativ großen Lightroom-Katalog.
Also erzähl es halt mal kurz, ne? Kurz.
Ich hatte einen großen Lightroom-Katalog, den ich über eine Synchronisationssoftware hier bei mir im lokalen Netzwerk auf mehrere Geräte synchronisieren wollte. Und wenn du dann irgendwie 1.21 Gigabyte hast, das war so irgendwie, war ich nah dran, dann wundert man sich, weil man sagt sich, da sind ja nicht die Fotos drinne, sondern das ist ja nur eine Datenbank, wo drinne steht, welche Fotos
ich habe. Das sind die sogenannten Metadaten.
Genau, was ich für Stichworte drinne habe, wann die geschossen wurden. Und wenn man sich überlegt, wie viel Gigabyte Textinformationen das sind, gut, da sind noch ein paar Indexe drinne. Ich kenne mich ja so ein bisschen mit Datenbanken aus. Es erschien mir ein bisschen groß. Und dann habe ich halt mal analysiert, warum das so groß ist, habe im Internet mal ein bisschen recherchiert, ob ich der Einzige bin mit dem Problem, war ich nicht. bin, also war ich nicht.
Ja, ist die Größe denn ein echtes Problem? Das ist jetzt meine Frage. Also ja, du hast das ja, jetzt ja. gehackt, indem du hier mit SQL-Kommandos und so hast du quasi History-Daten rausgeschmissen.
Korrekt, können wir gleich sagen. Also die Größe war ein Problem, weil ich halt die Datenbank synchronisieren wollte.
Ah, aufs deshalb. Notebook. Aber das hat die, du hast das dann verkleinert auf 1,
Nee, unter 1 Gigabyte.
Also du hast irgendwie 800, so ein Gigabyte hast du fast Megabyte. Weggeworfen.
Ja, ja. Nicht ein Gigabyte. Das nicht, ich muss jetzt im Blog nachgucken, aber wenn es vorher 1.2 waren, dann waren es hinterher noch 0,8 oder
also
so.
Also ein halbes Gigabyte oder ja. so. Ja. Okay, also du hast da History-Daten rausgeworfen, die du im Normalfall so zwar auch wegbekommen hättest, aber irgendwie in noch kompletter, so übers Interface. Kann man da tatsächlich übers GUI machen, also übers Interface von Lightroom kannst du ja tatsächlich die History, Clear History machen und dann schmeißt er die Daten weg der einzelnen Schritte, aber du kannst immer noch zum Anfang zurück. Also du kannst immer noch sagen, fang nochmal von vorne an.
Zum Anfang.
Du kannst nur nicht die einzelnen Schritte zurückgehen.
Richtig, das ist das Problem. Also ganz kurz, History bedeutet, du bist im Entwicklungsmodus und schiebst einen Regler, einen Pixel nach links oder nach rechts, zack, neuer Eintrag. Schiebst ihn wieder zurück, zack, noch ein neuer Eintrag. Und das speichert er sich alles, sieht man links, und dann kannst du eben einzelschrittweise zurück und wieder vorwärts gehen, wenn du das willst. Habe ich aber noch nie, also nicht ein einziges Mal wirklich gebraucht. Also während ich am Bild arbeite vielleicht, um halt rückgängig machen zu können, aber wenn das Ding mal fertig ist, ist es fertig. Dann brauche ich diese scheiß History nicht mehr. Okay. Aber ich habe in der Historie natürlich durchaus Einträge drinne von einem Export. Also wenn ich ein Bild exportiert habe, will ich den Zustand, in dem das mal exportiert wurde, natürlich aufheben. Könnte man sich natürlich jetzt auch Snapshots anlegen, aber manchmal macht er das eben in die Einträge, in die Historie. Oder ich habe einen bestimmten Eintrag, wenn das Bild geklont wurde zum Beispiel, dann hast du halt der Startwert ist ja dann nicht unbearbeitet, sondern du hast ja einen gewissen Wert da drinne. Das wollte ich natürlich erhalten. Also wollte ich nicht alles wegwerfen, wie das mit der Oberfläche möglich ist, sondern nur die Schritte dazwischen. Und das geht tatsächlich. Das habe ich beschrieben in dem Blogbeitrag. Da sollte man sich aber ein bisschen mit SQL auskennen. Ansonsten besser die Finger davon lassen, weil man kann da auch eine Menge kaputt machen. Es hat aber bisher keinerlei Seiteneffekte. Also es ist nicht so, dass die Historie immer auf den Schritt davor aufbaut und ansonsten nicht mehr funktioniert, sondern es sind immer absolute Werte, die gespeichert sind. Und das macht es auch so groß.
Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, warum das unter anderem so groß wird? Wenn du viele History-Schritte hast, weil du kennst das, wenn du die History aufgeklappt hast und dann so mit der Maus drüber gehst, dann zeigt er dir doch so ein kleines Preview-Bild von jedem Schritt an.
Ja.
Ich glaube, der speichert da jedes Mal einen kleinen Shot ab. Kann das sein?
Kann ich nicht bestätigen. Also ich habe zumindest keins gefunden.
Vielleicht hat er den in irgendeinem
Binary-Blob oder so.
Wenn das in irgendeinem Blob drin ist, ist mir nicht aufgefallen. Na gut, also du sagst, dass das tut. Du hast da so ein bisschen das erklärt, wie das geht. Also für die Hacker unter euch, die sich da reinhacken wollen. Man kann es aber auch in deinem Beitrag irgendwie sehen, wie man es direkt im Lightroom so mit Mausklick macht.
Genau, dann bleibt halt nichts übrig, dann ist alles weg, aber kann man auch machen.
Gut. Ja, das fand ich interessant, weil ich muss ja sagen, ich bin dann zufällig darauf gestoßen, weil ich habe jetzt dann meine Lightroom-Geschichte auch mal so ein bisschen abgedatet, also im Sinne von, wie mache ich denn dann mein Sync-Setup zwischen verschiedenen Rechnern? Und habe genau das jetzt auch gemacht. Das heißt, die Bilder sind immer noch auf einer externen Platte. Ich mache die Smart Previews für die Bilder, die ich brauche. Und ich habe den Katalog und die Previews und Smart Previews Dateien jetzt in einem Verzeichnis liegen, was über Resilio Sync zwischen den Rechnern gesynkt wird.
Das ist ja genau soweit, die Lösung, die ich hier habe. Ja.
Soweit, so gut. Wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, ist, wie löse ich das, wenn ich jetzt auf einer Reise auf dem Laptop viele neue Bilder importiere.
Das mache ich ja durchaus auch.
Die muss ich ja dann irgendwo separat nochmal rüber kopieren.
Ja, das mache ich mit Lightroom. Ich habe ja.
Es sei denn, ich tue sie ins gleiche Verzeichnis.
Ja, ich will aber die RAWs nicht erst auf einen anderen Rechner synchronisieren, sondern bei mir liegen die Bilder auf dem NAS.
Ach so.
Und sowohl der iMac als auch das MacBook haben halt eine Netzwerkverbindung zum NAS. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich einfach über die Lightroom-Oberfläche per Drag and Drop die Bilder aufs NAS verschieben.
Stimmt. Alles klar, gut.
Ziemlich reibungslos.
Nö, weil ich denke, das ist tatsächlich, der legt sich ja so Log-Dateien an und dann passiert da auch nichts. Nö. Sollte nichts passieren.
Also wenn die Log-Datei schon synchronisiert ist auf den anderen Rechner, solltest du Lightroom da nicht starten können. Ich habe das nicht ausprobiert.
Mach doch mal. Komm, mach mal
Versuchskarnickel. Also ich warte immer, bevor ich am anderen Rechner was starte, bis dieses Synchrätchen sich aufhört zu drehen.
Gut. Gut, genug, genug Tech-Quatsch. Reden wir über Tech. Was, was hat's mit Capture One auf sich?
Capture One, das hat der...
Das ist ja dieses Konkurrenzprodukt zu Lightroom.
Ja, habe ich auch ausprobiert. Findest du auch in meinem Blog.
Also Phase One.
Phase One, Capture One, genau. Der Sven Tetzlaff, den wir hier auch schon in der Sendung hatten, der arbeitet in seiner Agentur damit. Und der war über ein Statement gestolpert von Phase One, wo sie geschrieben haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie die Fuji GFX 50S unterstützen werden. Fuji hat ja eine spiegellose Mittelformat vorgestellt. Und sie haben schon lange eine Firmenpolitik, die eben sagt, dass kein Support für direkte Mitbewerber gegeben wird. Und das ist natürlich für einen RAW-Entwickler und eine Bildbearbeitung, die sich breit geöffnet hat auf dem Markt für so ziemlich jede Digitalkamera mit irgendwelchen Korrekturwerten und so weiter. Das ist natürlich ein ziemlicher Schuss vor den Bug für die Anwender, weil natürlich jetzt, ganz ehrlich, Phase One wird die Anwender nicht dazu drängen, ein Phase One-Modul zu kaufen, wenn sie mit einer Fuji schießen wollen. Und das ist natürlich ziemlich nervig, wenn du dich jetzt auf Capture One festgelegt hast, holst dir eine Fuji und kannst dann deine RAWs damit nicht bearbeiten und musst die von der Kamera mit einer anderen Software bearbeiten.
Das
ist natürlich
also das muss man Adobe lassen. Lightroom fährt in der Regel die neuen Kameras relativ zeitnah nach.
Und sie produzieren da aber auch selber keine.
Da lassen sie auch kaum Lücken. Also ja. das muss man ihnen echt mal hoch anrechnen, dass sie da nicht irgendwie Leute vergrämen. Da kann schon mal sein, wenn irgendwie ein neuer Sensor mit einem speziellen Layout daherkommt, dass das ein bisschen länger dauert. Aber da haben sie wirklich Leute dran sitzen, die das auch sehr zuverlässig tun.
Richtig. So, und wenn Capture One, das ist halt, ich glaube, derzeit am Markt das einzige Produkt, was da mithält mit Lightroom, es in Teilen auch übertrifft, in anderen Teilen eben nicht. Aber du hast da ein relativ komplettes Paket mit Katalogverwaltung. Es ist eine rudimentäre Druckfunktion mit drin und solche Späße. Da kann man schon was mit anfangen. Aber wenn sie natürlich jetzt anfangen und rumzicken und sagen, naja, das ist ja auch ein Großformat und wir haben ja auch ein Großformat und nö, dann machen wir mal nicht so. Das wäre natürlich jetzt das falsche Signal, weil wenn sie damit kommen, ist natürlich... Dann könnt, also ich hätte jetzt Angst, dass sie sagen, naja, aber vielleicht machen wir jetzt nur die Mittelformate nicht, also alles, was größer ist als Kleinbild. Vielleicht kommt aber dann die nächste Canon 50S Mark II daher mit 60, 80 oder 100 Megapixeln. Und dann sagen sie, oh, das gräbt uns jetzt aber auch schon so ein bisschen das Wasser ab. Nee, die unterstützen wir mal lieber nicht. Oder dann kommt eine Sony mit irgendwie Pixel-Shifting hochauflösend oder irgendwelchen anderen Tricks mit zwei Objektiven. Nee, das machen wir mal nicht, weil das ist, also das ist blöd. Weil wenn du dich auf eine Software setzt, dann willst du natürlich auch eine Zukunftssicherheit haben.
Das ist die gleiche Denke wie Sony Memory Stick. Ja, nein, wir machen kein SD rein, weil sonst können die Leute ja den Speicher woanders kaufen.
Richtig.
Also das ist kurz gedacht und das ist aber so bei manchen abgehobenen Managern halt fast das Übliche.
Jetzt kann ich aber zumindest sagen, ich bin da nicht der Einzige, der sich da ein bisschen gewundert hat und Sven ist nicht der Einzige, der sich da ganz schön aufgeregt hat. Es scheint da einen ziemlichen Shitstorm gegen Phase One gegeben zu haben. Also die haben scheinbar ziemlich viel Wind, Gegenwind bekommen, sodass es dann auch relativ schnell ein Update gab. Und da steht hier, na, es sieht wohl so aus, als hätte man zu schnell basierend auf alten Geschäftspraktiken eine Information rausgegeben. Und das Produktmanagement hat mich jetzt kürzlich informiert, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde und man wird das natürlich unterstützen und abwiegen, wie denn jetzt der Marktimpact, wie die Kamera auf dem Markt ankommt und wie sie angenommen wird und was das jetzt für sie bedeutet. Und also es ist jetzt weder ein klares Nein noch ein klares Ja. Es ist erstmal so ein zaghaftes Zurückrudern, so werte ich das jetzt mal.
Wird denn die Fuji von Lightroom schon unterstützt?
Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt.
Weil ich meine, das wäre jetzt ja dann tatsächlich super Werbung und Verkaufsargument schon wieder. Und wenn dann Serif da nachzieht und endlich mal ihre ihre Dermlösung rausbringt, dann ja.
Ja, also ich lasse mich mal überraschen, wie es weitergeht, aber es zeigt das grundsätzliche Problem, wenn ein Hersteller von Kameras eine Software anbietet, dann bist du natürlich als Hersteller immer in so einer Zwickmühle. Auf der einen Seite willst du natürlich dein Produkt sichern, weil ursprünglich war Phase One ja für Phase One gemacht. Dann haben sie sich geöffnet und dann habe ich
natürlich... Die müssen sich doch solche Fragen mal irgendwo in einem Meeting schon im Vorfeld gestellt haben.
Ach, das wäre so schön.
Was machen wir, wenn es jetzt ein super digitales 4x5 Rückteil gibt und unterstützen wir das?
Ja, du weißt ja, wie es läuft. Die sitzen da in ihrem... Also das gilt jetzt nicht für Phase One. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das gilt generell für Firmen, die sitzen in ihrem kleinen Elfenbeinturm und sagen, wir sind eh die Marktführer und uns kann eh keiner und wir bestimmen, wo es langläuft.
Tja.
Und plötzlich fragt jeder Nokia, Motorola, was ist das? Kann halt sehr ganz schnell passieren. Phase One sollte da aufpassen.
Tja. Du, was hat's mit diesem 365 Jahre, wollte ich gerade sagen, Tage.
365 Dingens. Jahre Projekt.
Das wäre ja, 365 Jahre Projekt. Ich plane so lange zu leben.
Das kann ja auch übergreifend sein. Generationsübergreifend, wollte ich sagen. Du kennst die 365 Tage Projekte, jeden Tag ein Foto machen?
Ja, natürlich.
Ne, das ist ja ein super Projekt. Jetzt stellt sich für viele natürlich nicht nur die Herausforderung, jeden Tag den Arsch hochzukriegen und ein Foto zu machen, auf den Rechner zu spielen, bearbeiten, online stellen. Oder drucken sogar, sondern du musst dir natürlich auch jeden Tag irgendwie mal ein Thema ausdenken, weil ohne Thema losgehen ist in der Regel etwas schwieriger, als mit einem klaren Plan loszuziehen. Und da gibt es eine Lösung. Da gibt es nämlich bei Petapixel einen Kalender, einen Jahreskalender zum Ausdrucken.
Na, der ist nicht von Petapixel, sondern die linken da nur hin.
Ja, sie linken dahin, aber auf dem Blog, da habe ich es halt gefunden. Mhm. Und da gibt es dann für jeden Tag ein Stichwort, also ähnlich wie unsere Aufgaben eigentlich auch. Da gibt es einfache Stichworte wie Fireworks oder Cold oder sonst irgendwas. Ja, und dann hast du ein Thema, mit dem du losgehen kannst. Das macht diese 365-Tage-Projekte ein Ticken einfacher.
Jetzt oder schwieriger.
Jetzt muss man nur noch losgehen und zu diesem Thema jeden Tag ein Foto machen. Ist doch ganz einfach, ne?
Das ist jetzt aber nicht individuell. Das ist jetzt halt Kalender, den man sich da irgendwie als PDF runterladen kann. Und
man könnte jetzt natürlich gemeinschaftlich in der größeren Gruppe sagen, wir laden uns diesen Kalender runter und machen gemeinsam das Projekt, basteln uns eine Jimdo-Seite und knallen unsere Ergebnisse da drauf.
Könnte man machen.
Nicht wahr?
Könnte man durchaus tun. Ja, ist ja schön. Dann hat
also ich wollte das quasi als Idee mal weitergeben, weil... Als
Inspirationsanker.
Ja. So sehe ich das mal, ne? Genau, probiert's aus. Einmal drucken.
Gut.
Genau.
Hast du, wie viele Mails und Hinweise hast du zu den Filmen bekommen?
Ich muss gestehen, mir war gar nicht bewusst geworden bei den vielen E-Mails, dass es sich um zwei verschiedene handelt.
Nein, also eigentlich tut's das nicht. Also gut, okay. wir reden von Kodak.
Es waren viele.
Genau, und da kam jetzt kürzlich die Ankündigung, dass Kodak den Ektachrom wiederbringt. Ektachrom ist ein
Farb-Diafilm. Ach, das ist der Diafilm, alles klar.
Und Kodak hatte keinen Diafilm mehr. Die haben so ihre Klassiker noch gemacht, aber die haben natürlich irgendwie zurückgestrichen und jetzt kommt das aber langsam wieder und Interesse wächst und Diafilm ist natürlich schon so ein Ding. Also die haben quasi vor 10 Jahren oder so, hat Kodak da halt den Markt für Diafilm aufgegeben und ihn Fuji überlassen. Und Fuji mit Velvia und Provia und so beliefern das halt noch. Mhm. Und Diafilm ist deshalb interessant, weil er speziell heute in Zeiten, wo man Bilder ja typischerweise digitalisiert, einfach leicht zu scannen ist. Du hast einen Film und da ist das Bild drauf, du hast ein Positiv.
Mit korrekten Farben.
Mit korrekten Farben. Mhm. Wenn du ein Farbnegativ scannst, dann musst du das nicht nur invertieren, sondern noch diese blöde Orangemaske entfernen und das ist gar nicht so einfach. Also wirklich nicht, wer das schon probiert hat, weiß das. Mhm. Und das ist, und es gibt zwar jetzt es gibt, glaube ich, den Digibase von Rollei. Das ist ein Film, der ist tatsächlich ein Farbnegativfilm ohne Orangemaske, der ist also quasi fürs Scannen gemacht, aber das ist der einzige dieser Art, den es gibt. Und was man eigentlich will, ist ein Diafilm, wenn man Farbe fotografieren will. Und ja, das ist jetzt wieder oder kommt jetzt wieder. Sie haben, also sie werden ihn wohl ein Stück weit re-engineeren, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht,
ist das vielleicht ein Fix oder ist das nur eine Idee?
Nee, das ist angekündigt.
Okay.
Jetzt ein kleiner Haken an der Sache. Also zum einen erst so im dritten oder vierten Quartal. Das heißt, die brauchen jetzt noch ein bisschen Zeit. Kleiner Haken, er wird nicht als Mittel- und Großformat rauskommen. Was schade ist. Es wird erstmal im Kleinbild 35 mm rauskommen.
Na gut, ist vielleicht damit, das verbreiteste Format. Ne?
Ja, vielleicht ist das auch jetzt nur eine Frage, bis sie den mal hochkonfektionieren auf 120 oder 4x5. Also 35 mm deckt da natürlich auch Kino ab, weil Kinofilm ist auch 35 mm Film. Das heißt, den können sie dann quasi auch an Hollywood liefern. Hm. Und sie werden ihn in einem anderen Format noch bringen, das ist Super 8.
Nein.
Du erinnerst dich, Kodak hat doch eine Super 8 Kamera angekündigt.
Die haben wieder eine neue Kamera. Genau, da hatten wir drüber gesprochen, haben noch gesagt, ja. Wird aber schwierig mit den Filmen so.
Nö, jetzt nicht mehr.
Das ist ja geil.
Ja, also es wird einen Ektachrom wieder geben, Ektachrom 100.
Ich sehe
35 mm.
Ich sehe so langsam Licht am Horizont, dass wir den ersten Workshop-Film mal analog drehen und schneiden. Schön mit Klebeband.
Nein. Nein, Boris, nein, aus.
Och nun.
Aus.
Ist ein bisschen schwierig mit dem Vorführen so, aber.
Ja, aber weißt du, die eigentliche Bombshell, die eigentliche Nachricht war ja, also keine Nachricht, aber da gab es wohl ein Interview mit jemandem von Kodak, hier auf der CES, also das ist jetzt alles hier von der CES wieder. Weil es gibt ja einen tatsächlich legendären Film, der auch nicht mehr existiert, und das ist Kodachrom.
Ja.
Und jetzt ist Ektachrom, und Ektachrom ist immer so ein bisschen. Ja, so ein bisschen also Ektachrom war nie so spannend wie Kodachrom. Kodachrom hat halt ist nicht nur eine Legende, sondern Kodachrom hat halt auch ganz interessant. Ist interessant, wie er mit Kontrasten und Farben umgeht, also und so
Kodachrom
weiter.
Kodachrom war doch jetzt der Farbfilm, oder?
Ja, schon. Also Kodachrom hat aber natürlich ein paar Nachteile, und deshalb können die den nicht so einfach wiederbringen, weil Ektachrom kannst du ganz einfach entwickeln im E6-Format. Das können das immer noch Labs, die Film entwickeln, in der Regel tun. Und E6 ist standardisiert und so weiter. Und den kannst du halt an der Ecke entwickeln lassen, quasi. Mhm. Kodachrom nicht. Kodachrom ist von der Entwicklung hochkomplex, ist chemisch total schwierig. Und die ersten Kodachrom-Entwicklungslabs waren ganze Säle voll mit Maschinerie.
Also nichts mit Standardprozess und so.
Nee, nichts Standardprozess. Okay. Kodachrom wird im Kodachrom-Prozess entwickelt. Und das heißt, Kodachrom musste man immer einschicken. Ich glaube, das letzte Labor in Deutschland war, glaube ich, in Stuttgart, und das ist jetzt, glaube ich, auch aufgelöst. Also Kodachrom kann man nicht so einfach wieder bringen wie so ein Ektachrom.
Also wäre nicht damit getan, einfach den Film zu produzieren, sondern Nein. Du musst natürlich die Infrastruktur dafür dann wieder aufbauen.
Genau, und ob die Chemie da noch überhaupt noch zulässig ist heutzutage, oder ob man das auch neu ingenieren muss, ist noch eine ganz andere Frage. Trotzdem sagt ein Herr Overman, weiß gar nicht, was der ist, der CMO, was ist ein CMO?
Marketing Officer,
also Steven Overman, sagte, we get asked all the time by filmmakers and photographers alike, are you gonna bring back some of these iconic film stocks like Kodachrom and Ektachrom? Das hat er im Interview gesagt. I will say we are investigating Kodachrom. Look at what it would take to bring that back. Also übersetzt, wir schauen gerade drauf, was denn notwendig wäre, um Kodachrom wiederzubringen. Das ist kein Ja, und das ist, hat er vielleicht auch nur irgendwie gesagt, damit die Reporter endlich ruhig sind. Aber es gibt zumindest jetzt eine offizielle Aussage vom CMO von Kodak, der sagt, naja, wir gucken ja schon.
Na gut, das kann natürlich sein, sie gucken mal, was dazu nötig ist, und ja, wenn du sagst, es ist ein spezieller Prozess und muss eingeschickt werden. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, wir stellen das wieder her, und dann müsste sie eben zu uns schicken. Wir partnern hier mit irgendeinem Labor, ist dann halt schweineteuer, aber ihr wollt es ja so. Kann natürlich auch passieren.
Wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall. Also wenn Kodachrom wieder käme, dann wird sich Paul Simon sehr freuen.
Wieso Paul Simon?
das Lied Kodachrome. Kodachrome. Kennst du nicht das Lied?
Glaube nicht, nee.
Du kennst das, kennst den Song Kodachrome nicht?
Ich glaube nicht.
Boris, auf YouTube gucken nach der Sendung.
Gut.
Reminder setzen.
Machen wir nach der Sendung, schickst mir mal ein
Lied. Ist ja, du hast, also
das gibt's ja gar nicht hier, also.
Das ja
was ich dabei, was ich da interessant dran finde, ist halt, dass dieses Retro wirklich im Kommen ist. Dass das, dass die Firmen das wieder aufnehmen, das ist so ein bisschen wie Vinyl ist ja auch nicht tot zu kriegen. Ne? Da haben sich einige schon geärgert, dass sie die, die Gerätschaften, um die Platten zu pressen, weggeworfen haben. Jetzt kommt das alles wieder und muss teilweise auch wieder neu erfunden werden, weil die Leute, die das mal konnten, sind nicht mehr da. Und das ist schon interessant.
Tja.
Schauen wir mal. Ja, ich sehe schon, im Slack ist das Video schon verlinkt. Ich hoffe,
ich habe das gerade reinwerfen. Also bitte.
Also, das geht ja gar nicht.
Also, Mann. Also das geht überhaupt.
Dann machen wir mal so lange, drücke ich mal hier drauf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir sind nämlich auch unterstützt von, oder werden unterstützt von enjoyyourcamera.com, dem freundlichen Lädchen für das Fotozubehör eurer Wahl. Ja, ist doch so.
Süße kleine Tante. Oh, Onkel Emma-Laden.
Das ist so ein kleiner Onkel Ingo-Laden.
Mhm.
Genau, so ganz klein. Nee, die haben mir diesmal was geschickt und zwar nennt sich das Platti. Platti oder Plättipot Pro
Max. The Plättipot.
Plättipot. Und das ist so ein Produkt, wo ich als allererstes gedacht habe.
Moment, wir hatten den schon mal.
Einen kleineren davon.
Den kleinen, du hast jetzt den Max.
Das ist jetzt der Max, das ist eine richtig große Platte. Und das ist so ein WTF.
Wie groß? Handteller?
Produkt, das ist größer als mein Touchpad, aber nicht viel.
Wie groß dein Touchpad ist?
Ja, zwei Handflächen nebeneinander.
Oh, doch so groß, okay.
Ja, so ungefähr.
Okay.
Ne, so kleines Tablet-Größe, so vielleicht wie so ein iPad Mini oder so. Ja, und das ist so ein WTF-Produkt, weil es ist eigentlich eine extrem solide, flache Metallscheibe, die so ein bisschen raumschiffartig zugeschliffen ist, mit Schlitzen und mit Löchern drinne und mit einer Befestigung, wo vier Schrauben drinne sind, magnetisch gehalten. Und dann denkst du, und was jetzt? Soll ich mit dem Krams? Ganz einfach. In der Mitte ist, oder ja, ich sag jetzt mal, in der Mitte ist eine Gewindeschraube, wo du entweder die Kamera direkt drauf schrauben kannst oder wo du zum Beispiel einen Kugelkopf oder ähnliche Kopf draufschrauben kannst, um dann die Kamera da dran zu befestigen. So, jetzt sagst du, okay, jetzt habe ich die Kamera auf dem Kopf auf einer flachen Platte und jetzt? Jetzt nimmst du drei von diesen Schrauben, die hier magnetisch gehalten sind, und schraubst die in die vorhandenen Löcher rein. Und zwar so weit, wie das sein muss, um diese Platte auf jedem Terrain unterzubringen. Also ob das jetzt irgendwie eine kleine Mauer ist, ein Vorsprung, ob das...
Also diese Schrauben kommen unten wieder raus.
Die kommen unten wieder raus.
Du kannst haben so eben, Spitzen, ne?
Die haben Spitzen, das heißt, die sind auch Spikes, die können sich richtig festgreifen. Oder du schraubst sie andersrum rein, dann hast du den Gummikopf als Fuß, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Vorsprung hast. Den wenn du nicht zerkratzen
willst. Auf einem guten Parkettboden bist.
Genau, ne, dann willst du ihn nicht kratzen, dann nimmst du halt die Gummiseite. Ist ganz nett und das funktioniert eben auch auf einem Stein oder Felsen oder sonst irgendwas. Und wenn man sich das Produktvideo mal anguckt, was da auch auf der Enjoyyourcamera-Seite ist, dann wirst du sehen, es gibt ja noch so viel mehr Möglichkeiten. Da sind zwei längliche Schlitze. Da führst du zum Beispiel einfach einen Gurt durch und klemmst das Ding zum Beispiel einfach an eine Laternenstange oder an einen Baum oder einen Ast. Und dann hast du plötzlich die Kamera richtig stabil befestigt, überall, wo du irgendwie einen Gurt drum schlingen kannst. Oder ja, du sagst, du bist jetzt hier im Studio und willst jetzt vielleicht nicht eine Kamera, sondern einen dicken Scheinwerfer drauf machen. Oder vielleicht eben auch eine Kamera, wer weiß das schon so genau. Aber das soll stationär sein, dann sind hier Bohrlöcher, Befestigungen. Dann schraubst du das eben einfach an eine Wand. Und dann ist es eben dauerhaft fest und du hast die Möglichkeit, das dabei
weißt zu machen. Weißt du, das ist jetzt, du testest den, ich habe den Einser getestet oder den kleinen und jetzt kann man natürlich keinen direkten AP-Vergleich, aber wenn ich mir die Bilder angucke, sieht das aus, als ob es das gleiche ist, nur in größer. Ich hatte den ja auch hier und ich war auch so ein bisschen erstmal so, hä? Was?
Genau.
Aber das ist schon ein ziemlich cooles Ding.
Also ich habe
da auch in so einer Tasche.
Hier ist ein weicher Transportbeutel
genau,
ist dabei.
Genau, genau sowas.
Da kann man das reintun.
Okay.
Also das ist so ein Ding, dass der Sinn erschließt sich tatsächlich erst so auf den zweiten Blick. Ich kann nur empfehlen, sich das Video mal anzugucken. Da sind ein paar schöne Beispiele dafür. Manche Beispiele sind auch dabei, wo ich sage, naja, das weiß ich nicht. Da finde ich, glaube ich, eine bessere Lösung dafür. Aber du kannst jetzt, wenn du hier auch schon den Kopf eben drauf hast, dann kannst du auch das ganze Platypod seinerseits wieder auf ein Stativ draufstellen, wenn es dann mal sein muss. Also musst du nicht unbedingt umbauen, sondern bist du auch sehr flexibel, wenn es mal schnell gehen muss.
Also ist im Prinzip sowas wie ein Beanbag, nur halt viel flexibler.
Genau. Ist lustig. Und es ist extrem flach, also passt wirklich noch in jede Tasche oder in jeden Rucksack einfach so mit rein.
Und ihr kriegt 5% auf jede Bestellung.
Mit dem Code Happy Shooting 2017?
Ist das genau, gesichert? Happy Shooting 2017 ist gesichert.
Alles klar.
Tut.
Sehr geil.
Sagt Ingo.
Sehr gut. Ja, tja. Schaut's euch mal an.
Und jetzt haben wir einen langen Blog.
Ich habe hier gerade irgendwas kaputt kopiert. So, jetzt.
Genau. Medienreview.
Eure Fragen.
So lang.
Lass mich mal kurz gucken, ob hier im Netz was Neues gekommen ist.
Genau, haben wir was auf. Nö. Twitter nicht.
Da nicht. Auf Google Plus, unser Freund und Kollege David.
Ich glaube, das können wir langsam mal abschalten. Also zumindest die Fragen auf Google Plus können wir langsam mal rausnehmen, glaube ich.
Kollege David Macy sagt mir jetzt nichts, braucht eine lebenserhaltende OP. Okay. Vielleicht verlinken wir mal den Google Plus Beitrag, dann könnt ihr selber gucken, ob ihr da helfen wollt. Joachim hat Ektachrom. Haben wir drüber gesprochen. Und jetzt gucke ich nochmal kurz auf Facebook. Nee, nix auf Facebook. Gut, dann können wir hier unsere Slack-Fragen mal durchgehen. Der Kai, der hat eine Frage, das ist vielleicht was für dich, Chris. Gibt es eine Übersicht, welchen Bildkreis Objektive abbilden oder gibt es da eine Formel dafür?
Das fragt er, weil er sich gerade eine Großformatkamera gekauft hat und ich habe ihm die auch schon in Slack beantwortet. Also das Thema ist bei Großformatkameras, die haben ja so Tilt-Shift-Verschiebungen und Zeug eingebaut und deshalb ist es wichtig zu wissen, wenn man sich dann Objektiv drauf schnallt, welchen Bildkreis das hat. Mhm. Also sprich, ob man überhaupt noch verschieben kann, ohne dass man da gleich irgendwie anstößt oder vignettiert. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine Tabelle, die, weiß nicht, wie vollständig die ist, aber sie hat irgendwie so gefühlt irgendwie 100 Einträge von Objektiven, die einem das ausgibt. Also wo tatsächlich pro Objektiv drin steht, bei welcher Blende, ist auch ganz wichtig, bei welcher Blende das Ding den größten Bildkreis hat. Und
interessant.
Mhm. Ja, es ist halt so, weißt du, die Firma 5 hat, hier steht 153,7 mm Diagonale. Mhm. Und dann gibt's halt schon Objektive, die haben halt nur einen halben Zentimeter mehr Bildkreis und dann
ja, das
hast du ein tolles Objektiv, Schiffen, aber du kannst halt nichts mehr rumschieben.
Ja, das ist dann doof.
Genau.
Na gut. Der Jürgen hat eine Frage und zwar sucht er einen Fotodrucker und fragt, was wir da empfehlen können, wenn der Vorsatz 2017 mehr gedruckte Bilder ist. Budget für den Drucker liegt bei 600 Euro, mehr soll das gute Teil nicht kosten. Das ist natürlich jetzt wieder schwierig, weil ich natürlich nicht den ganzen Markt immer auf dem aktuellen Halten kennen kann. Ich habe mich vor längerer Zeit mit dem Thema befasst, das liegt halt einige Jahre zurück und habe mich für einen Epson entschieden. Ich habe hier den Foto R2000, der ist ganz gut beim Glossy-Drucken. Jürgen möchte aber, schreibt er im Slack, gerne matt drucken, also wahrscheinlich eher so Feinart auf Hahnemühle, Wasserpapier.
Das sind eher so Pigmenttinten und so Geschichten.
Ja, Pigmenttinte hat der R2000 auch. Das ist auch ganz gut, weil es ist dann schön haltbar. Aber das sind Tinten, die für Glossy optimiert sind. Man kann damit auch Feinart drucken, aber dafür ist es halt nicht so optimiert. Es gibt aber von Epson auch den irgendwas Größeres mit einer 3 davor, 3000 irgendwas. Und der kann sehr, sehr gut Feinart drucken. Ich weiß nicht, ob das in der Preisklasse liegt. Ist ein A3 Plus Drucker. Musst du mal selber schauen. Was ich dir nur als Rat mitgeben kann, ist, such dir mal die Drucker raus. Ich glaube, es bleiben da am Ende nur Epson, Canon und sag schnell, Epson, Canon und noch ein dritter. Komme ich gleich noch drauf. Bleiben dann noch übrig?
Also HP nicht mehr in der Preisklasse.
Leider nicht. Nee, die hatten auch einen sehr guten Drucker, den gibt's ja leider nicht mehr. Und dann vergleich aber, was die Tinte kostet. Und zwar immer, rechne einfach mal auf einen Liter hoch, erschreck dich nicht. Aber kannst auch auf 100 Milliliter rechnen, das ist dann ein bisschen weniger schmerzhaft. Und vergleich mal, was die Tinte kostet. Und da war dann für mich am Ende der Epson ausschlaggebend. Auch wenn er ein bisschen langsamer druckt als ein Canon. Aber die Qualität ist quasi Fotoqualität. Und es ist verhältnismäßig günstig. Denk aber dran, Jürgen, das funktioniert und rechnet sich nur, wenn du wirklich regelmäßig druckst. Wenn die Dinger lange stehen, ist egal welcher, dann setzen die sich zu und dann wird es teuer, bei den, weil er sehr viel Tinte durchspülen muss zum Reinigen. Also der will auch wirklich jede Woche bewegt werden, mindestens. Gut.
Gut. Der Sascha fragt, Aqua Portra XPS 160 ist ein Negativfilm.
Hatten wir letzte Frage. Woche? Genau, hatten wir letzte schon, Woche genau. Das Thema. Das ist quasi die Antwort auf meine Frage gewesen, weil ich hier so einen abgelaufenen liegen habe. Also danke, ist ein Negativ. Sehr schön.
Ach so, das war's schon.
Nee, und dann hat er noch eine Frage.
Ach so, genau. Dann fragt er nämlich, ich bin mit meiner kleinen viereinhalb Jahre alt im Begriff, eine Lochkamera zu bauen. Jetzt frage ich mich, welchen Film soll ich benutzen? Ich habe hier noch Aqua Portra XPS 160. Also auch abgelaufen wie der von Boris, Kodak Ekta 100, Kodak Portra 400 oder TriX 400, jeweils als 120er 3.1 Foto. Ja, das, da würde ich mal anfangen zu googeln an deiner Stelle und ganz besonders mich mal mit dem wie heißt's jetzt? Der Schwarzschild-Effekt, genau, so heißt das. Mit dem Schwarzschild-Effekt beschäftigen. Film hat nämlich, und zwar unterschiedliche Filme, unterschiedlichen sogenannten Schwarzschild-Effekt. Das ist eine Nicht-Linearität beim Belichten. Wo du beim Digitalen sagst, okay, wenn ich doppelt so lang belichte, da wird's auch doppelt so hell auf dem Bild. Da ist das beim Film zwar auch so, aber nur in Grenzen. Und speziell in den längeren Belichtungen gibt es tatsächlich Filme, die dann mit doppelter, um eine doppelte Helligkeit zu bekommen, quasi unter Umständen dreimal so lang belichten müssen oder viermal so lang belichten müssen. Mhm. Und dieser Schwarzschild-Effekt, den musst du dir mal googeln für die verschiedenen Filme, weil du hast mit der Lochkamera eh schon wenig Licht. Das heißt, du hast eh schon lange Belichtungszeiten. Und wenn du da jetzt noch mit einem Film arbeitest, der einen sehr starken Schwarzschild-Effekt zeigt, dann kannst du halt teilweise minutenlang warten, bis das Bild fertig ist. Und das ist gerade mit einer Kleinen, die viereinhalb Jahre alt ist, vielleicht nicht die beste Idee.
Von der Geduld her ein bisschen
schwierig. Die fragt sich dann, warum müssen wir jetzt schon wieder 10 Minuten neben dieser Kiste stehen? Also da nimmst du am besten gutes Spielzeug mit. Es gibt auch Filme, die keinen Schwarzschild-Effekt oder ganz wenig haben. Also das, aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher Film da jetzt genau wie reagiert, aber das ist zumindest mal das Stichwort, nach dem du suchen kannst.
Nun könnte man natürlich auch sagen, wenn man diese ganzen Filme da hat und mit denen spielen will, zieht man die alle einmal durch mit den gleichen Zeiten und dann hat man einen schönen Vergleich hinterher.
Wäre ja auch mal ein Projekt. Wenn man sich ergoogeln kann, muss man keinen Film verschwenden.
So,
nee, wie gesagt, viereinhalb Jahre, da ist, glaube ich, das mit der Geduld nicht so groß. Ja, und deshalb ist das mit der Lochkamera, da würde ich sagen, nimm lieber ein größeres Loch und nimm unschärfere Bilder in Kauf.
Weißt du, als was wir damals Kleine, gemacht haben?
Als die Kleine schon von klein auf irgendwie mit der Fotografie zu langweilen.
Wir haben damals ein Stück Fotopapier genommen. Mhm. Also ein Positivpapier gibt's ja. Mhm.
Kann man auch.
Und haben das in der Dunkelkammer zugeschnitten, in die Kamera hinten reingelegt, wo sonst der Film liegt. Also so ein Stück einfach hinten drauf gepappt. Kamera zu, rausgegangen, ein Bild gemacht, muss halt entsprechend länger belichten, hast halt was weiß ich, ISO 20 oder so.
Oder weniger.
Oder weniger.
Fotopapier ist nicht sehr empfindlich.
Genau, aber das kriegst du raus, das steht ja dann dabei. Und ein Bild belichtet, wieder in die Dunkelkammer gegangen, das Papier ins Entwicklungsbad geschmissen und das hat auch mal viel Spaß gemacht.
Weißt du, was man da sogar noch tun kann? Du kannst Papier sogar belichten und musst es hinterher gar nicht entwickeln, sondern du kannst es im Dunkeln auf den Scanner legen. Weil das ist, also das Bild ist tatsächlich schon sichtbar nach der Belichtung, also ohne entwickeln, einfach so, auf dem nackten Papier siehst du tatsächlich schon ein Bild. Wenn du das allerdings bei Licht machst, dann ist es natürlich relativ schnell weg. Das ist aber so träge, dass wenn du da mit einem Scanner drüber fährst, dass das noch scannbar ist.
Der zieht direkt tatsächlich, obwohl er dagegen knallt, das Licht, dass die Information schneller raus, als das Bild abdunkelt?
Das machen zum Beispiel ganz viele, die so Solargrafe machen, diese Sonnenfotografie, wo die eine zylinderförmige Dose, so eine Bierdose oder sowas, zur Lochkamera umbauen und die irgendwo an einen Baum tackern und dann ein halbes Jahr lang einfach mal die Sonnenbahn fotografieren. Mhm. Da habe ich diesen Trick mal gelernt. Also muss es allerdings im Dunkeln natürlich alles dann tun. Geht aber schon.
Übrigens, gerade für das Alter auch ganz interessant, wenn du Fotopapier nimmst und legst es einfach in die Sonne, wird es auch dunkel. Und wenn du jetzt aber Sachen da drauf legst, Blätter, Äste, was einem so einfällt, dann kannst du eben auch ganz, ganz tolle Muster da mal machen. Musst es hinterher eigentlich nur noch kurz ins Fixierbad schmeißen.
Da lohnt sich aber dann der Blick zum Beispiel auf die Cyanotypie. Das ist dieses Blaupausenpapier.
Das kannst du auch machen, ja.
Weil die Cyanotypie, die bietet sich da an. Da hat man, also speziell mit Kindern ist das toll, weil du kannst einfach mal irgendwie so ein paar Sachen. Wir haben früher haben wir so Blätter und Farne und Sachen und Scheren und Zeug da aufs Papier gelegt, auf dieses blaue Papier, das dann von der Sonne irgendwie 10 Minuten belichten lassen. Also das ist auch von den Zeiträumen noch einigermaßen machbar. Und das entwickelst du dann einfach unter Wasser, unter einem fließenden kalten Wasserhahn und trocknest das und dann hast du hinterher so ein schönes tiefblaues Papier.
Kannst du auf foto.ensonic.de mal gucken. Da gibt's einen Gastbeitrag von Wolfgang vom Klostergeister-Workshop. Der hat uns das nämlich da vorgestellt und da beschreibt er genau, wie das funktioniert und was man dafür braucht. Gut, machen wir mal weiter.
Ich suche mal den Beitrag und verlinke den eben.
Dann gucke ich schon mal. Der Markus hat eine Frage. Wenn er ein Gebäude zum Beispiel mit Straßenschild davor aufnimmt und dann ein paar Schritte zur Seite gehe und dann nochmal ein Bild mache, gibt's dann ein Tool, das mir das Schild aus dem ersten Bild herausrechnet? Also nicht wie beim Wegstempeln rät ungefähr, was dahin gehört, sondern wirklich die Perspektive anpasst und den fehlenden Teil aus dem zweiten Bild nimmt?
Und ich falls nicht,
ist das zum Beispiel
nicht
mit Photoshop machbar?
Ich wüsste es nicht, aber den Trick, den kenne ich tatsächlich. Und zwar, wenn du, also da musst du schon von Hand hier ein bisschen klonen und so weiter. Aber wenn du, sagen wir mal, du hast hier irgendwie Leitungen, irgendwelche Stromleitungen, die da quasi vor einem Gebäude durchgehen und du willst sie loswerden, dann funktioniert das relativ gut, wenn man tatsächlich das gleiche Bild macht, aber parallel ein bisschen verschiebt zwischen den Bildern. Das kann man aus der Hand machen. Mhm. Und die dann übereinander legt, so dass die sich decken, die beiden. Und dann hast du bei am einen plötzlich den Draht an einer anderen Stelle, also wegen der Parallaxe einfach. Und dann kannst du tatsächlich mit Ebenen und Masken dann irgendwie den Draht relativ einfach rausmaskieren. Das funktioniert verdammt gut.
Ich habe das noch nie ausprobiert.
Also ich kann muss man machen. Nicht, also parallel ist sagen, ganz wichtig, nicht die Kamera drehen, sondern parallel sich selbst verschieben, ja.
Ja, wenn du dich nur um den Mittelpunkt drehst, dann hast du ja keine Parallaxe, dann hast du ja nichts gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Software gibt, die das automatisch tut. Also da wirst du wahrscheinlich im Handarbeit nicht drum rumkommen. Aber ich mag mich auch irren. Wenn das jemand da draußen weiß und sagt, ja, das ist vielleicht ganz ungewöhnlich, man braucht vielleicht eine Videosoftware oder was weiß ich, es gibt da vielleicht irgendeinen Trick, dann schreib mal auf happyshooting.de, hier zur Folge 491, wie das geht, wenn ihr das schon mal gemacht habt.
Tja, cool. Der Markus hat auch noch eine Frage. Ich habe meinen Dia-Projektor umgebaut, um Dias zu digitalisieren. Dazu habe ich das Objektiv entfernt, eine kleinere Halogenlampe eingebaut und eine Milchglasscheibe, eine Teflonscheibe eingebaut. Die Dias will ich nun von vorne mit einem 105 mm Makro fotografieren. Da ich leicht perfektionistisch veranlagt bin, würde ich gerne Boris und Chris etwas fragen. Erstens, wir haben das ja auch schon tausendmal gemacht, ne?
Ich habe das noch nicht gemacht.
Ich auch nicht. Wie kann ich sicherstellen, dass die Ebene des Dias parallel zum Bildsensor liegt oder ist das gar nicht wichtig? Du musst natürlich die Ebene also erstmal ausrichten, die Kamera. Das kannst du frei Auge machen. Und dann würde ich ganz einfach nicht mit der größten Blende arbeiten, damit du ein bisschen Schärfentiefe hast. Und dann würde ich das einfach mal testen. Mit Testschüssen bei digital kannst du es ja relativ schnell sehen.
Ich würde wahrscheinlich schon mal mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass beide Geräte im Wasser stehen.
Natürlich.
Dass du schon mal den einen Winkel draußen hast und den anderen Winkel halt durch den Sucher durchgucken. Und dann siehst du ja, ob du wenn du die Kante vom Dia dir anguckst, ob die schräg läuft oder ob die genau parallel zum Sensorrand läuft.
Wenn man durchguckt. Zweite Frage, die er hat, wie kann ich kontrollieren, ob die Teflonscheibe gleichmäßig ausgeleuchtet ist, um eine möglichst homogene weiße Leuchtfläche hinter dem Dia zu haben? Auch durch ein Foto machen und das dann in deine Bildbearbeitung tun. Und ich würde vielleicht in Lightroom erstmal
rüberfahren.
Ja, das oder einfach mal in Lightroom die Kontraste anziehen und dann siehst du relativ schnell, ob das Ding stark vignettiert oder nicht. Ein bisschen, würde ich sagen, ist kein Problem.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so eine starke Vignettierung reinkriegt, dass das wirklich störend ist. Aber ich habe es noch nicht gesehen, von daher.
Gut, und die dritte Frage. Als Blende würde ich 8 bis 11 benutzen. Da stimme ich überein. Bei einem
Sweet Spot.
Kleinbild hast du so da in der Regel gute Qualität bei einem Objektiv. Da mein Sigma-Objektiv dort die beste Abbildungsleistung hat. Genau. Durch den Lüftermotor im Projektor habe ich Vibrationen, die das Bild etwas verwackeln.
Okay.
Gibt es einen leuchtstarken Umbau auf LED-Technik, sodass ich auf den Lüfter verzichten kann?
ich weiß jetzt nicht, was für eine Fassung da drin ist, aber es gibt sehr helle LEDs und die müssen ja gar nicht so wahnsinnig hell sein, weil du musst ja nicht zwingend mit ISO 100 arbeiten. Also auch ISO 400 sollte jetzt kein Problem
darstellen. Also ich bin mir sicher, dass es da Foren gibt, wo sich Leute mit genau diesem Thema sehr gründlich beschäftigen. Und da würde ich jetzt einfach mal versuchen, so eine Ecke zu finden, wo die abhängen und dann da vielleicht einfach mal gucken, ob die die Frage nicht schon beantwortet haben oder ob sie vielleicht dir da weiterhelfen können.
Also es gibt definitiv LEDs, die hell genug sind, um 100 Watt äquivalent zur Halogenlampe zu sein. Die gibt's definitiv. Ob es die jetzt schon fertig mit einem passenden Gewinde gibt, um die da reinzuschrauben, weiß ich auch nicht.
Gut.
Jo.
Das waren die Fragen.
Ja, na super.
Wir haben eine neue Aufgabe.
Ja, wurde vor der Aufnahme dieser Sendung im Slack ermittelt. Und die Aufgabe heißt zerlegt. Zerlegt, wie zerlegen, aber sie heißt zerlegt. Und die läuft vom 12. Januar bis zum 26. Januar 2017. Also in diesem Zeitraum, nicht vorher, nicht hinterher. Kein altes Bild nehmen, neues Foto machen. Geht ihr los und macht ein Foto zum Thema zerlegt. Ladet es bei Flickr hoch, solange es das noch gibt. Stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS zerlegt. Tja, und dann schauen wir mal. Verlosen wir dann wieder was Schönes.
Und jetzt?
Und jetzt?
Verlosen wir nicht, sondern wir lösen. Nämlich auf.
Wir verlösen und zwar von Kai das Geräuschrätsel, das da so klingt. Jetzt kommt der Hilfeschrei. Es könnte auch so ein heroischer Schrei so
sein. Nee, ist es nicht. Das klingt nach Plastikbomber.
Na gut. Er schreibt, hallo Kribo, hier hätte ich noch eine Aufnahme einer Canon Point-and-Shoot AF35M2. Ihr hört einschalten, mehrfach auslösen, zurückspulen, ein bisschen, es war kein Film drinne, und ausschalten.
Sag ich doch, Plaste.
Aber warum nicht?
Aber Kleinbild, ne?
Deswegen wahrscheinlich 35. Ja.
Das Kleinbild ist ein Rangefinder, ein Messsucher.
Sehr schön.
Ja.
Ja, finde ich gut. Danke,
das
Kai.
Das ist cool.
Wenn, wie gesagt, wenn auch ihr ein Geräuschrätsel habt oder eine Kamera, die ganz interessant klingt, nehmt die einfach mal auf, geht mit dem Smartphone und dann ab an info@happyshooting.de.
So, und ey, wir haben es geschafft in der Zeit. Es ist noch nicht 8. Ihr könnt alle noch die Tagesschau gucken gehen. Macht das heute noch jemand?
Keine Ahnung, ich nicht.
Ich auch nicht. Ja,
habe ich vor 20 Jahren gesehen, da ist heute dasselbe drin.
Genau, dann danken wir allen Helferlein. Ihr seid super, alle hinter den Kulissen und allen, die vor den Empfangsgeräten zuhören. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Da sind wir wieder live am 17. Januar 2017. Ab 18 Uhr. Neuzeit, nicht vergessen.
Genau, Neuzeit.
Neuzeit, Neuland, Neuzeit. Und
überhaupt bis dahin.
Mach's gut.
Bis dann.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Wenn wir am Schluss noch verschluckt.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.